Rainer, lies mal vor.
Die schwarze Spinne, Teil 2. Da war's der Patin, als ob nicht nur sämtliche Emmentaler Berge ihr ab dem Herzen fielen, sondern Sonne, Mond und Sterne, und aus einem feurigen Ofen sie jemand trage in ein kühles Bad. Aber die ganze Predigt durchbebten ihr die Glieder und wollten nicht wieder stillstehen. Der Pfarrer predigte recht schön und eindringlich, wie eigentlich das Leben der Menschen nichts anderes sein solle als eine Himmelfahrt. Aber zu rechter Andacht brachte es die Patin nicht. Und als man aus der Predigt kam, hatte sie den Text schon vergessen. Sie mochte gar nicht warten, bis sie ihre geheime Angst offenbaren konnte und den Grund ihres blassen Gesichts. Viel Lachen gab es und manchen Witz musste sie hören über die Neugierde und wie sich die Frauen da verfürchten und sie doch allen ihren Mädchen anhängten, während sie den Buben nichts täte. Da hätte sie nur getrost fragen können. Schöne Haberacker, niedliche Flachsplätze, herrliches Gedeihen auf Wiese und Acker zogen aber bald die Aufmerksamkeit auf sich und fesselten die Gemüter. Sie fanden manchen Grund, langsam zu gehen, stillzustehen, und doch hatte die schöne steigende Maiensonne allen warm gemacht, als sie heimkamen, und ein Glas kühlen Weines tat jedermann wohl, wie sehr man sich auch dagegen sträubte. Dann setzte man sich vors Haus, während in der Küche die Hände emsig sich rührten, das Feuer gewaltig prasselte. Die Hebamme glühte wie einer der drei aus dem feurigen Ofen. Schon vor 11 rief man zum Essen, aber nur die Diensten, speiste die vorweg, und zwar reichlich, aber man war doch froh, wenn sie, die Knechte namentlich, einem aus dem Weg kamen. Etwas langsam floss den vor dem Haus Sitzenden das Gespräch, doch versiegte es nicht. Vor dem Essen stören die Gedanken des Magens die Gedanken der Seele. Indessen lässt man nicht gerne diesen inneren Zustand inne werden, sondern bemäntelt ihn mit langsamen Worten über gleichgültige Gegenstände. Schon stand die Sonne über Mittag, als die Hebamme mit Flammen im Gesicht, aber immer noch blanker Schürze unter der Tür erschien und die allen willkommene Nachricht brachte, dass man essen könnte, wenn alle da wären. Aber die meisten der Geladenen fehlten noch, und die schon früher nach ihnen gesandten Boten brachten, wie die Knechte im Evangelium, allerlei Bescheid. Mit dem Unterschied jedoch, dass eigentlich alle kommen wollten, nur jetzt noch nicht. Der eine hatte Werkleute, der andere Leute bestellt und der dritte musste noch wohin. Aber warten solle man nicht auf sie, sondern nur fürfahren in der Sache. Rätig war man bald, dieser Mahnung zu folgen, denn wenn man allen warten müsste, sagte man, so könnte das gehen, bis der Mond käme. Nebenbei freilich brummte die Hebamme. Es sei doch nichts Dümmeres als ein solches warten lassen. Im Herzen wäre doch jeder gerne da, und zwar je eher, je lieber, aber es solle es niemand merken. So müsse man die Mühe haben, alles wieder in die Wärme zu stellen, wisse nie, ob man genug habe und werde nie fertig. War aber schon der Rat wegen den Abwesenden schnell gefasst, so war man doch mit den Anwesenden noch nicht fertig. Hatte bedenkliche Mühe, sie in die Stube, sie zum Sitzen zu bringen, denn keiner wollte der Erste sein, bei diesem nicht, bei jenem nicht. Als sie endlich alle saßen, kam die Suppe auf den Tisch. Eine schöne Fleischsuppe, mit Safran gefärbt und gewürzt und mit dem schönen weißen Brot, das die Großmutter eingeschnitten, so dick gesättigt, dass von der Brühe wenig sichtbar war. Nun entblößten sich alle Häupter, die Hände falteten sich, und lange und feierlich betete jedes für sich zu dem Geber jeder guten Gabe. Dann erst griff man langsam zum blechernen Löffel, wischte denselben am schönen, feinen Tischtuch aus und ließ sich an die Suppe. Und mancher Wunsch wurde laut. Wenn man alle Tage eine solche hätte, so begehrte man nichts anderes. Als man mit der Suppe fertig war, wischte man die Löffel am Tischtuch wieder aus. Die Zöpfe wurden herumgeboten, jeder schnitt sich sein Stück ab und sah zu, wie die Voressen an Safranbrühe aufgetragen wurde. Voressen vom Hirn, vom Schaffleisch, saure Leber. Als die erledigt waren in bedächtigem Zugreifen, kam, in Schüsseln hoch aufgeschichtet, das Rindfleisch. Grünes und dürres, jedem nach Belieben, kamen dürre Bohnen und Kannenbirnenschnitze, breiter Speck dazu und prächtige Rückenstücke von dreizentrigen Schweinen, so schön und rot und weiß und saftig. Das folgte sich langsam alles, und wenn ein neuer Gast kam, so wurde von der Suppe her wieder alles aufgetragen, und jeder musste da anfangen, wo die anderen auch. Keinem wurde ein einziges Gericht geschenkt. Zwischendurch schenkte Benz, der Kind-Betty-Mann, aus den schönen weißen Flaschen, welche eine Maß enthielten und mit Wappen und Sprüchen reich geziert waren, fleißig ein. Wohin seine Arme nicht reichen mochten, trug er anderen das Schenkamt auf, nötete ernstlich zum Trinken, mahnte sehr oft,
»Mache doch aus, er ist dafür da, dass man ihn trinkt!«
Und wenn die Hebamme eine Schüssel hereintrug, so brachte er ihr sein Glas und andere brachten die ihren ihr auch, so daß, wenn sie allemal gehörig hätte Bescheid tun wollen, es in der Küche wunderlich hätte gehen können. Der jüngere Götti mußte manche Spottrede hören, daß er die Pate nicht besser zum Trinken zu halten müsse. Wenn er das Gesundheitmachen nicht besser verstehe, so kriege er keine Frau. »Oh, Hans Uli werde keine begehren«, sagte endlich die Patin. »Die ledigen Burschen hätten heutzutage ganz andere Sachen im Kopf als das Heiraten, und die meisten vermöchten es nicht einmal mehr.«
»He«, sagte Hans Uli, »das dünke ihn nichts anderes.«
»Solche Schlärpli, wie heutzutage die meisten Mädchen seien, gäben gar teure Frauen. Die meisten meinten ja, um eine brave Frau zu werden, hätte man nichts nötig als ein blauseidenes Tüchlein an dem Kopf, Händschli im Sommer und gestickte Pantöffeli im Winter. Wenn einem die Kühe fehlten im Stall, so sei man freilich übel geschlagen, aber man könne doch ändern. Wenn man aber eine Frau habe, die einen um Haus und Hof bringe, so sei es austubacket. Die müsse man behalten. Es sei einem daher nützlicher, man sinne anderen Sachen nach als dem Heiraten und lasse Mädchen Mädchen sein.«
»Ja, ja, da hast du ganz recht«, sagte der ältere Götti,
ein kleines, unscheinbares Männchen in geringen Kleidern, den man aber sehr in Ehren hielt und ihm Vetter sagte, denn er hatte keine Kinder, wohl aber einen bezahlten Hof und 100.000 Schweizer Franken am Zins.
»Ja, da hast du recht«, sagte der. »Mit dem Weibervolk ist gar nichts mehr. Ich will nicht sagen, dass nicht hier und da noch eine ist, die einem Haus wohl ansteht, aber die sind dünn gesät. Sie haben nur Narrenwerk und Hofart im Kopf, sehen sich an wie Pfauen, ziehen auf wie dumme Störche, und wenn eine einen halben Tag arbeiten soll, so hat sie 3 Tage lang Kopfweh und liegt 4 Tage im Bett, ehe sie wieder bei ihr selber ist. Als ich um meine alte buhlte, da war es noch anders. Da musste man noch nicht so im Kummer sein. Man kriege statt einer braven Hausmutter nur einen Hausnarr oder gar einen Hausteufel.«
»Hehe, Göttiuli«, sagte die Patin, die schon lange reden wollte, aber nicht dazugekommen war. »Es würde einen meinen, es seien nur zu deinen Zeiten rechte Bauerntöchter gewesen. Du kennst sie nur nicht und achtest dich der Mädchen nicht mehr, wie es einem so alten Mann auch wohl ansteht. Aber es gibt sie noch immer, so gut als zur Zeit, wo deine Alte noch jung gewesen ist. Ich will mich nicht rühmen, aber mein Vater hat schon manchmal gesagt, wenn ich so fortfahre, so tue ich noch die Mutter selig durch, und die ist doch eine berühmte Frau gewesen. So schwere Schweine wie voriges Jahr hat mein Vater noch nie auf den Markt geführt. Der Metzger hat ihm manchmal gesagt, er möchte das Meitschi sehen, welches die gemästet habe. Aber über die heutigen Buben hat man zu klagen. Was um der lieben Welt willen ist denn mit diesen? Tubaken, im Wirtshaus sitzen, die weißen Hüte auf der Seite tragen und die Augen aufsperren wie Stadttore, allen Kegelten, allen Schießenden, allen schlechten Meitschenden nachstreichen, das können sie. Aber wenn einer eine Kuh mägen oder einen Acker fahren soll, so ist er fertig. Und wenn er ein Werkholz in die Finger nimmt, so tut er dumm wie ein Herr oder gar wie ein Schreiber. Ich habe mich schon manchmal hochverredet, ich wolle keinen Mann. Oder ich wisse dann für gewiss, wie ich mit ihm fahren könne. Und wenn schon hie und da noch einer ein Bauer abgibt, so weiß man doch noch lange nicht, was er für ein Mann wird. Da lachten die anderen gar sehr, trieben dem Mädchen das Blut ins Gesicht und das Gespött mit ihm. Wie lange es wohl meine, dass man einen auf die Probe nehmen müsse, bis man für gewiss wisse, was er für ein Mann werde. So, unter Lachen und Scherz, nahm man viel Fleisch zu sich, vergaß auch die Kannenbirnenschnitze nicht, bis endlich der ältere Götti sagte, es dünke ihn, man sollte einstweilen genug haben und etwas vom Tisch weg. Die Beine würden unter dem Tisch ganz steif und eine Pfeife schmecke nie besser, als wenn man zuvor Fleisch gegessen hätte. Dieser Rat erhielt allgemeinen Beifall, wie auch die Kindbetti-Leute einredeten, man solle doch nicht vom Tisch weg. Wenn man einmal davon sei, so bringe man die Menschen fast nicht mehr dazu.
»Hab doch nicht Kummer, Base«, sagte der Vetter,
»wenn du etwas Gutes auf den Tisch stellst, so hast du mit geringer Mühe uns wieder dabei. Und wenn wir uns ein wenig strecken, so geht es umso handlicher wieder mit dem Essen.«
Die Männer machten nun die Runde in den Ställen, taten einen Blick auf die Bühne, ob noch altes Heu vorhanden sei, rühmten das schöne Gras und schauten in die Bäume hinauf, wie groß der Segen wohl sein möge, der von ihnen zu hoffen sei. Unter einem der noch blühenden Bäume machte der Vetter Halt und sagte, da schicke es sich wohl am besten abzusitzen und ein Pfeifchen anzustecken. Es sei gut kühl da, und wenn die Frauen wieder etwas Gutes angerichtet hätten, so sei man nahe wieder bei der Hand. Bald gesellte sich die Patin zu ihnen, die mit den anderen Frauen den Garten und die Pflanzplätze besehen hatte. Der Patin kamen die anderen Frauen nach, und eine nach der anderen ließ sich nieder ins Gras, vorsichtig die schönen Kittel in Sicherheit bringen, dagegen ihre Unterröcke mit dem hellen roten Rand der Gefahr aussetzend, ein Andenken zu erhalten vom grünen Gras. Der Baum, um den die ganze Gesellschaft sich lagerte, stand oberhalb des Hauses am sanften Anfang der Halde. Zuerst ins Auge fiel das schöne neue Haus. Über dasselbe weg konnten die Blicke schweifen, an den jenseitigen Talesrand, über manchen schönen reichen Hof und weiterhin über grüne Hügel und dunkle Täler weg.
»Du hast da ein stattliches Haus, und alles ist gut angegeben dabei«, sagte der Vetter. »Jetzt könnt ihr auch sein darin und habt Platz für alles. Ich konnte nie begreifen, wie man sich in einem so schlechten Haus so lange leiden kann, wenn man Geld und Holz genug zum Bauen hat, wie ihr zum Beispiel.« »Wix hier nicht, Vetter«, sagte der Großvater. »Es hat von beidem nichts zu rühmen. Dann ist das Bauen eine wüste Sache. Man weiß wohl, wie man anfängt, aber nie, wie man aufhört. Und manchmal ist einem noch dies im Weg oder das, an jedem Ort etwas anderes.«
»Mir gefällt das Haus ganz ausnehmend wohl«, sagte eine der Frauen. »Wir sollten auch schon lange ein neues haben, aber wir scheuen immer die Kosten. Sobald mein Mann aber kommt, muss er dieses Recht besehen. Es dünkt mich, wenn wir so eins haben könnten, ich wäre im Himmel. Aber fragen möchte ich doch, nehmt es nicht für ungut, warum da gleich neben dem ersten Fenster der wüste schwarze Fensterposten steht, der steht dem ganzen Haus übel an.«
Der Großvater machte ein bedenkliches Gesicht, zog noch härter an seiner Pfeife und sagte endlich,
»Es hätte an Holz gefehlt beim Aufrichten, kein anderes sei gleich bei der Hand gewesen. Da habe man in Not und Eile einiges vom alten Haus genommen.«
»Aber«, sagte die Frau,
Das schwarze Stück Holz war ja noch dazu zu kurz. Oben und unten ist es angesetzt, und jeder Nachbar hätte euch vom Herzen gerne ein neues Stück gegeben.«
»Ja, wir haben es halt nicht besser gewusst und durften unsere Nachbarn nicht immer vom Neuen plagen. Sie hatten uns schon genug geholfen mit Holz und Fahren,« antwortete der Alte.
»Hör, Eddie«, sagte der Vetter, »mach nicht Schneckentänze, sondern gib die Wahrheit an und aufrichtigen Bericht. So ein manches hab ich raunen hören, aber punktum das Wahre nie vernehmen können. Jetzt schickt es sich so wohl, bis die Frauen den Braten zweck haben, du würdest uns damit die Zeit verkürzen. Darum, gib aufrichtigen Bericht.«
Noch manchen Schneckentanz machte der Großvater, ehe er sich dazu verstund. Aber der Vetter und die Frauen ließen nicht nach, bis er es endlich versprach, jedoch unter dem ausdrücklichen Vorbehalt, dass ihm dann lieber wäre, was er erzähle, bleibe unter ihnen und käme nicht weiter. So etwas scheuen gar viele Leute an einem Haus, und er möchte in seinen alten Tagen nicht gerne seinen Leuten böses Spiel machen.
»Allemal, wenn ich dieses Holz betrachte«, begann der ehrwürdige Alte, »so muß ich mich verwundern, wie das wohl zuging, das aus dem fernen Morgenlande, wo das Menschengeschlecht entstanden sein soll, Menschen bis hierher kamen und diesen Winkel in diesem engen Graben fanden, und muß denken, was die, welche bis hierher verschlagen oder gedrängt wurden, alles ausgestanden haben werden, und wer sie wohl mögen gewesen sein. Ich habe viel darüber nachgefragt, aber nichts erfahren können, als dass diese Gegend schon sehr früh bewohnt gewesen. Ja, Sumeswald, noch ehe unser Heiland auf der Welt war, eine Stadt gewesen sein soll. Aber aufgeschrieben steht das nirgends. Doch das weiß man, dass es schon mehr als 600 Jahre her ist, dass das Schloss steht, wo jetzt der Spital ist. Und wahrscheinlich um dieselbe Zeit stund auch hier schon ein Haus und gehörte samt einem großen Teil der Umgegend zu dem Schloss. Musste dorthin Zehnten und Bodenzinse geben, Frohendienste leisten, ja, die Menschen waren leibeigen und nicht eigenen Rechtens, wie jetzt jeder ist, sobald er zu Jahren kommt. Gar ungleich hatten es damals die Menschen, und nahe beieinander wohnten Leibeigene, welche die besten Händel hatten, und solche, die schwer, fast unerträglich gedrückt wurden, ihres Lebens nicht sicher waren. Ihr Zustand hing jeweilen von ihren Herren ab. Die waren gar ungleich und doch fast unumschränkt Meister über ihre Leute. Und diese fanden keinen, dem sie so leichtlich und wirksam klagen konnten. Die, welche zu diesem Schlosse gehörten, sollten es schlimmer gehabt haben zu Zeiten als die meisten, welche zu anderen Schlössern gehörten. Die meisten anderen Schlösser gehörten einer Familie, kamen von dem Vater auf den Sohn, da kannte der Herr und seine Leute sich von Jugend auf, und gar mancher war seinen Leuten wie ein Vater. Dieses Schloss kam nämlich früh in die Hände von Rittern, die man die Teutschen nannte. Und der, welcher hier zu befehlen hatte, den nannte man den Komtur. Diese Obern wechselten nun, und bald war einer da aus dem Sachsenland, bald einer aus dem Schwabenland. Da kam keine Anhänglichkeit auf, und ein jeder brachte Brauch und Art mit aus seinem Land. Nun sollten sie eigentlich in Polen und im Preußenland mit den Heiden streiten, und dort, obgleich sie eigentlich geistliche Ritter waren, gewöhnten sie sich fast an ein heidnisches Leben und gingen mit anderen Menschen um, als ob kein Gott im Himmel wäre. Und wenn sie dann heimkamen, so meinten sie noch immer, sie seien im Heidenland und trieben das gleiche Leben fort. Denn die, welche lieber im Schatten lustig lebten, als im Wüstenland blutig stritten, oder die, welche ihre Wunden heilen, ihren Leib stärken mussten, kamen auf die Güter, welche der Orden, so soll man die Gesellschaft der Ritter genannt haben,
in Deutschland und in der Schweiz besaß, und taten jeder nach seiner Art und was ihm wohlgefiel. Einer der wüstesten soll der Hans von Stoffeln gewesen sein, aus dem Schwabenland, und unter ihm soll es sich zugetragen haben, was ihr von mir wissen wollt und was sich bei uns vom Vater auf den Sohn vererbt hat. Diesem Hans von Stoffeln fiel es bei, dort hinten auf dem Bärhägenhubel ein großes Schloss zu bauen. Dort, wo man auch jetzt, wenn es Wildwetter geben will, die Schlossgeister ihre Schätze sonnen sieht, stand das Schloss. Sonst bauten die Ritter ihre Schlösser über den Straßen, wie man jetzt die Wirtshäuser an die Straßen baut, beides, um die Leute besser plündern zu können, auf verschiedene Weise freilich. Warum aber der Ritter dort, auf dem wilden, wüsten Hubel, in der Einöde ein Schloss haben wollte, wissen wir nicht. Genug, er wollte es, und die Bauern, welche zum Schloss gehörten, mussten es bauen. Der Ritter fragte nach keinem von der Jahreszeit gebotenen Werk, nicht nach dem Heu, nicht nach der Ernte, nicht nach dem Säen. So und so viel Züge mussten fahren, so und so viel Hände mussten arbeiten, zu der und der Zeit sollte der letzte Ziegel gedeckt, der letzte Nagel geschlagen sein. Dazu schenkte er keine Zehntgarbe, kein Maß Bodenzins, kein Fastnachthuhn, ja, nicht einmal ein Fastnacht-Ei. Barmherzigkeit kannte er keine. Die Bedürfnisse armer Leute kannte er nicht. Er ermunterte sie auf heidnische Weise mit Schlägen und Schimpfen, und wenn einer müde wurde, langsamer sich rührte oder gar ruhen wollte, so ward der Vogt hinter ihm mit der Peitsche, und weder Alter noch Schwachheit ward verschont. Wenn die wilden Ritter oben waren, so hatten sie ihre Freude daran, wenn die Peitsche recht knallte, und sonst trieben sie noch manchen Schabernack mit den Arbeitern. Wenn sie ihre Arbeit mutwillig verdoppeln konnten, so sparten sie es nicht und hatten dann große Freude an ihrer Angst, an ihrem Schweiß. Endlich war das Schloss fertig. 5 Ellen dick waren die Mauern. Niemand wusste, warum es da oben stand. Aber alle Bauern waren froh, dass es einmal stand, wenn es doch stehen musste. Der letzte Nagel geschlagen, der letzte Ziegel oben war. Sie wischten sich den Schweiß von den Stirnen, sahen mit betrübten Herzen sich um in ihrem Besitztum, sahen seufzend, wie weit der unselige Bau sie zurückgebracht. Aber war doch ein langer Sommer vor ihnen und Gott über ihnen. Darum fassten sie Mut und kräftig den Pflug und trösteten Frau und Kind, die schweren Hunger gelitten und denen Arbeit eine neue Pein schien. Aber kaum hatten sie den Pflug ins Feld geführt, so kam Botschaft, dass alle Hofbauern eines Abends zu einer bestimmten Stunde im Schloss zu Sumiswald sich einfinden sollten. Sie bangten und hofften. Freilich hatten sie von den gegenwärtigen Bewohnern des Schlosses noch nichts Gutes genossen, sondern lauter Mutwillen und Härte. Aber es dünkte sie billig, dass die Herren ihnen etwas täten, für den unerhörten Frondienst. Und weil es sie so dünkte, so meinten viele, es dünke die Herren auch so, und sie werden am selben Abend ihnen ein Geschenk machen oder einen Nachlass verkünden wollen. Sie fanden sich am bestimmten Abend zeitig und mit klopfendem Herzen ein, mussten aber lange warten im Schlosshof, den Knechten zum Gespött. Die Knechte waren auch im Heidenlande gewesen. Zudem wird es gewesen sein wie jetzt, wo jedes halbbatzige Herrenknechtlein das Recht zu haben meint, gesessene Bauern verachten zu können und verhöhnen zu dürfen. Endlich wurden sie in den Rittersaal entboten. Vor ihnen öffnete sich die schwere Tür. Drinnen saßen um den schweren Eichentisch die schwarzbraunen Ritter. Wilde Hunde zu ihren Füßen und obenan der von Stoffeln. Ein wilder, mächtiger Mann, der einen Kopf hatte wie ein doppelt Bärenmaß, Augen machte wie Pflugräder und einen Bart hatte wie eine alte Löwenmähne. Keiner ging gerne zuerst hinein. Einer stieß den anderen vor. Da lachten die Ritter, dass der Wein über die Humpen spritzte, und wütend stürzten die Hunde vor. Denn wenn diese zitternde, zagende Glieder sehen, so meinen sie, dieselben gehören einem zujagenden Wild. Den Bauern aber ward nicht gut zumute. Es dünkte sie, wenn sie nur wieder daheim wären, und einer drückte sich hinter den anderen. Als endlich Hunde und Ritter schwiegen, erhob der von Stoffeln seine Stimme, und sie tönte wie aus einer hundertjährigen Eiche.
»Mein Schloss ist fertig, doch eines fehlt. Der Sommer kömmt, und droben ist kein Schattengang. In Zeit eines Monats sollt ihr mir einen pflanzen, sollt 100 ausgewachsene Buchen nehmen aus dem Müneberg, mit Ästen und Wurzeln, und sollt sie mir pflanzen auf Bärhägen. Und wenn eine einzige Buche fehlt, so büßt ihr mir es mit Gut und Blut. Drunten steht Trunk und Imbiss, aber morgen soll die erste Buche auf Bärhägen stehen.« Als von Trunk und Imbiss einer hörte, meinte er, der Ritter sei gnädig und gut gelaunt, und begann zu reden von ihrer notwendigen Arbeit und dem Hunger von Frau und Kind und vom Winter, wo die Sache besser zu machen wäre. Da begann der Zorn des Ritters Kopf größer und größer zu schwellen, und seine Stimme brach los wie der Donner aus einer Fluh. Und er sagte ihnen, wenn er gnädig sei, so seien sie übermütig. Wenn im Polenlande einer das nackte Leben habe, so küsse er einem die Füße. Hier hätten sie Kind und Rind, Dach und Fach und doch nicht satt. Aber gehorsamer und genügsamer mache ich euch, so wahr ich Hans von Stoffeln bin. Und wenn in Monatsfrist die 100 Buchen nicht oben stehen, so lasse ich euch peitschen, bis kein Finger lang mehr ganz an euch ist. Und Weiber und Kinder werfe ich den Hunden vor.
Da wagte keiner mehr eine Einrede, aber auch keiner begehrte von dem Trunk und Imbiss. Sie drängten sich, als der zornige Befehl gegeben war, zur Türe hinaus, und jeder wäre gerne der Erste gewesen. Und weithin folgte ihnen des Ritters donnernde Stimme nach, der anderen Ritter Gelächter, der Knechte Spott, der Rüden Geheul. Als der Weg sich beugte, vom Schloss sie nicht mehr konnten gesehen werden, setzten sie sich an des Wegesrand und weinten bitterlich. Keiner hatte einen Trost für den anderen, und keiner hatte den Mut zu rechtem Zorn, denn Not und Plage hatten den Mut ihnen ausgelöscht, so daß sie keine Kraft mehr zum Zorne hatten, sondern nur noch zum Jammer. Über 3 Stunden weit sollen sie durch wilde Wege die Buchen führen, mit Ästen und Wurzeln den steilen Berg hinauf. Und neben diesem Berg wuchsen viele und schöne Buchen, und die mussten sie stehen lassen. In Monatsfrist sollte das Werk geschehen sein. 2 Tage 3, den 3. 4 Bäume sollten sie schleppen durchs lange Tal, den steilen Berg auf mit ihrem ermatteten Vieh. Und über alles dieses war es der Maimond, wo der Bauer sich rühren musste auf dem Acker, fast Tag und Nacht ihn nicht verlassen darf, wenn er Brot will und Speise für den Winter.